Nun, es ist die Zeit für mich, jetzt wegzugehen, Betty einzuladen, weil Betty will uns etwas über Gott erklären. Sie will mit unserer Predigtreihe weitergehen und ich wünsche dir eine schöne Zeit dabei.
Danke. Ich glaube, ihr habt euch die schöne Zeit gewünscht, aber ich habe es mal für mich genommen. Ich darf euch auch ganz herzlich von meiner Seite aus begrüßen. Ich bin Betty, wie er schon gesagt hat. Und wir haben, wie gesagt, die letzten Wochen über Freiheit nachgedacht. Zum einen, was Freiheit ist, wie man Freiheit bekommt. Und heute wird es darum gehen, wie man in der Freiheit bleibt. Deswegen heißt das Thema standhaft. Natürlich könnt ihr jetzt zu mir sagen, wieso ist das eine Frage? Weil wenn man frei ist, hat man doch alles geschafft und dann ist gut, oder? Aber mit dem Schritt in die Freiheit ist tatsächlich nicht alles getan. Wenn man zum Beispiel mit dem Rauchen aufgehört hat, dann reicht es nicht, egal wie toll es ist. Also ich rede jetzt nicht davon, dass man dann nach einer Woche rauchfrei ist, sondern in dem Moment, wo der Körper das Nikotin abgebaut hat und auch nicht mehr verlangt, also wenn die tatsächliche Sucht überwunden ist, dann passiert etwas, was viele nicht wissen, dann fängt nämlich die Durchhaltephase an. Dann ist man schon in der Freiheit, aber muss dann noch durchhalten. Manche müssen da wirklich jahrelang noch drum kämpfen, nicht doch irgendwann wieder eine zu rauchen und dann doch aus Versehen wieder mehr. Und es ist nämlich so, zum Beispiel bei ehemals starken Rauchern erhöht sich die Lungenfunktion um bis zu 30%, weil dann eben dies von dem Rauch und so weiter befreit ist. Und das ist ein Effekt, den kann ein Radrennfahrer nicht mal mit illegalem Eigenblutdoping erreichen. Also so toll ist das eigentlich. Und trotzdem reicht das nicht, sowas zu erleben, um dann da in der Freiheit zu bleiben. Selbst dann braucht man diese Durchhaltephase. Und bei der Freiheit, die wir durch Jesus bekommen, ist es so ähnlich. In der Bibel haben wir dazu einen Vergleich mit dem Leben als Sklaven. Dazu lesen wir Galater 4, Vers 1 bis 10. Galater ist ein Buch der Bibel, und zwar ein Brief. Der wurde von Paulus an Kirchen geschrieben, die in der damaligen Provinz Galatien waren. Also Paulus ist derjenige, der viele von diesen Kirchen gegründet hat und sich dann auch weiterhin von der Distanz noch um sie gekümmert hat, also Briefe geschrieben, sie ermutigt hat, Sachen erklärt hat und so weiter. Und dieser eine Brief heißt eben Galater, weil er nach Galatien ging. Und der wurde ungefähr 50 nach Christus geschrieben. Und da lesen wir jetzt die Verse 1 bis 10. Sehr gut. Also nun sage ich, solange der rechtmäßige Erbe minderjährig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, auch wenn ihm in Wirklichkeit alles gehört. Bis zu dem Zeitpunkt, den der Vater im Testament festgelegt hat, ist er von Vormündern und Vermögensverwaltern abhängig. So standen auch wir früher als Unmündige unter der Herrschaft der Mächte dieser Welt. Als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Der wurde als Mensch geboren und dem Gesetz unterstellt, um alle zu befreien, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen. Durch ihn wollte Gott uns als seine mündigen Söhne und Töchter annehmen. Weil ihr nun Gottes Söhne und Töchter seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz. Der ruft aus uns, Abba, Vater. Abba ist das hebräische oder das aramäische Wort, das sowas wie Väterchen oder Papa heißt. Du bist also nicht länger Sklave, sondern mündiger Sohn und mündige Tochter. Und wenn du das bist, dann bist du nach Gottes Willen auch Erbe. Du bekommst, was Gott Abraham versprochen hat. Ganz anders war es damals, als ihr Gott noch nicht gekannt habt. Wie Sklaven dientet ihr Göttern, die gar keine sind. Jetzt habt ihr Gott erkannt, besser gesagt, Gott hat euch erkannt. Wie könnt ihr dann wieder zu diesen schwachen und armseligen Mächten zurückkehren? Wollt ihr von neuem ihre Sklaven sein? Ihr meint, ihr müsst auf bestimmte Tage, Monaten, Festzeiten, Jahre achten und euch danach richten. Was bedeutet das jetzt und was hat das mit Standhaftsein zu tun? Stellt euch einen Jungen vor, weil in diesem Text geht es ja um einen rechtmäßigen Erbe, der aber minderjährig ist. Philipp heißt der ist 16 und er kann es kaum erwarten, endlich 18 zu werden, wie wahrscheinlich so jeder, der ungefähr das Alter hat. Aber bei Philipp ist es ganz besonders, weil er weiß, dass sobald er volljährig wird, bekommt er diesen großen Reichtum, den sein Vater ihm hinterlassen hat. Und dann kann er endlich entscheiden, was er damit macht. Philipp wächst auf mit ein paar anderen Kindern ungefähr seines Alters, ein paar Jungs, ein paar Mädchen. Aber der Unterschied ist, dass diese alle Kinder von Sklaven sind. Also das war früher oft so, dass die Kinder von den Sklaven wurden mit den Kindern von der Familie aufgezogen. Aber der Unterschied war eben, dass der Philipp, der Sohn des Vaters, derjenige ist, der eines Tages erben wird. Also er ist der, der auf dem Hof rumrennt, das alles sieht und weiß, das bekomme ich mal. Beziehungsweise es gehört mir schon, aber ich kann jetzt noch nichts damit anfangen. Das heißt, er hat jetzt im Moment, weil er unter diesen Vormündern ist, noch kein Recht auf diesen Reichtum. Weil es war nämlich so, dass oft die Erziehung nicht von den Eltern gemacht wurde, sondern von so Vormündern, die dann wirklich alles für die Kinder geregelt haben, auch die Erziehung gemacht haben. Heute ist es ja so, dass man seine Kinder oft in die Krippe bringt oder in den Kindergarten. Da war es eben so, die haben sich jemand ins Haus geholt oder mehrere, die sich um alles gekümmert haben. Und Philipp wusste eben, selbst wenn ich kein Sklavensohn bin, muss ich denen Vormündern genauso gehorchen, bis ich endlich 18 bin. Lionel hat uns letzte Woche erklärt, wie wichtig es ist, Kinder zu erziehen, bis sie die Reife erlangt haben, dass sie dann selber gute Entscheidungen treffen können und sich richtig in der Gesellschaft verhalten können. Er hat da ein paar lustige Beispiele gebracht, zum Beispiel, wie seine Mutter ihm das Duschen beigebracht hat, falls sich noch jemand erinnert, das war sehr lustig. Sonst könnt ihr ihn dann nachfragen, wenn ihr nicht wisst, worauf ich anspiele. Er schüttelt schon den Kopf. Ja, aber hier ist es auf jeden Fall genauso. Philipp ist zwar der rechtmäßige Erbe, aber es wäre ja jetzt im Moment gar nicht gut, wenn sein Vater ihn sofort über das Geschäft und das Vermögen eingesetzt hätte. Er wäre einfach nur total überfordert und auch erstmal noch viel zu jung und unerfahren, um da mit was Gescheites anfangen zu können. Er braucht also diese Vormünder, die sich um ihn kümmern und ihn vielleicht auch mal an seinen Platz verweisen, wenn das sein muss. Und diese Zeit, in der Philipp unter den Vormündern steht, ist für uns vergleichbar, also wenn man jetzt im Geistlichen spricht, ist es vergleichbar mit der Zeit, in der wir unter dem Gesetz gelebt haben. Das kann heißen, als wir versucht haben, Gott durch gute Taten zu gefallen. Also es gibt ja in dem Leben von jedem Menschen so diese Zeit, wo er nicht genau weiß, wo er versucht, sich so seine Idee über Gott zu machen, irgendwas, oder versucht auch nach seinem Verständnis einfach zu leben, gut und schlecht zu unterscheiden und hoffentlich das Gute zu tun. Und Paulus schreibt diesen Text besonders für die Juden, denn diese haben halt das noch viel stärker erlebt. Das ganze Alte Testament ist ja voll davon. Es gibt extra Bücher, die hauptsächlich aus Regeln bestehen. Und vielleicht habt ihr auch schon davon gehört, dass im Judentum das alles sehr streng geregelt ist und bis heute noch, dass es zum Beispiel Aufzüge gibt, bei denen man am Ruhetag keinen Knopf drücken muss, sondern einfach so reinlaufen kann, weil er so programmiert ist, dass er dann aufgeht. Weil sie halt am Ruhetag nicht arbeiten wollen, also auch diesen Knopfdruck nicht betätigen. Und deswegen schreibt Paulus das, weil die Juden halt unter diesen ganz strikten Regeln gelebt haben. Aber trotz allem wollte er, dass sie verstehen, dass eben das Erbe genauso auf sie gewartet hat, wie das auf diesen Philipp wartet. Es musste einfach nur bis zu diesem Moment der Volljährigkeit kommen. Und dann kommt aber endlich dieser große Moment. Philipp wird 18, er ist sein eigener Herr und er bekommt Zugang zum Vermögen. Wenn die Vormünder ihre Arbeit gut gemacht haben, dann wird er jetzt nicht Party machen und 5 Porsche kaufen, sondern er wird das Geschäft erfolgreich weiterführen, mit der Weisheit und der Disziplin, die er von den Vormündern mitbekommen hat. In Vers 4 lesen wir, da lesen wir, womit dieser Moment für uns gleichzusetzen ist. Also da steht, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Das heißt, als Jesus Christus kam, da ist etwas grundlegend anders geworden, so wie für Philipp, wenn er 18 wird. Und der Sohn ist es, der uns von der Herrschaft der Vormünder befreit. Aber wir haben jetzt ja alle keine Vormünder, wir wachsen nicht so auf. Was also meint Paulus dann damit? Wozu steht dieser Vergleich? Und da sehen wir in Vers 3, da sagt Paulus zum einen, dass wir unter der Herrschaft dieser Welt sind, also das bedeutet Sklaven dieser Welt gewesen sind. Und in den Versen 8 bis 10 können wir noch ein bisschen mehr dazu lesen. Und da gibt's nämlich, da sehen wir dann 3 Formen, was das dann bedeutet oder wie sich das dann in unserem Leben konkret ausdrückt, dass man Sklave der Welt ist. Und die werde ich erstmal kurz aufzählen und dann werden wir sie einzeln anschauen. Also erstens steht da, wir haben Göttern gedient, die keine sind. Zweitens, dass wir den Mächten dieser Welt gedient haben. Und drittens, dass wir bestimmte Dinge tun, um Gott zu gefallen. Also dieses mit den Jahreszeiten. Ja, okay, da haben wir jetzt diese 3. Und das erste, also Göttern gedient, die keine sind. Davon sprechen wir hier bei KAS immer wieder, bei Kirche am Start, weil das einfach so unglaublich wichtig ist, aber auch schwierig zu verstehen oder zu sehen in seinem eigenen Leben, was das dann wirklich ist. Weil ich gehe davon aus, dass keiner von euch zu Hause so eine Götzenstatue stehen hat und da regelmäßig auf die Knie fällt und Räucherstäbchen anzündet und Essen hinstellt. Das machen wir in der Regel hier nicht in unserer Kultur oder im Westen. Aber trotzdem sind wir da nicht ausgeschlossen. Also Paulus sagt das, weil das heute auch noch so ist, weil wir auch noch dabei sind, Götter anzubeten, die es nicht gibt oder die nicht existieren. Und da kann man sich dann anschauen, was es früher für Götter gab. Also zu Zeiten des Alten Testaments gab es eine, die hieß Ishtar, die war für Sexualität zuständig und Baal für das Wetter. Und das ist ja damals für wirtschaftlichen Erfolg gewesen. Also weil das waren alle Bauern. Das heißt, wenn das Wetter nicht so ist, wie man will, dann hat man nachher keine Ernte, kein Geld, nichts. Oder wenn man eine unfruchtbare Frau geheiratet hat, dann konnte man keine Kinder haben, sein Erbe auch nicht weitergeben. Also deswegen haben die sich an diese Götter gewandt, weil sie gehofft haben, dass da ihr Status, ihr Geld und so weiter herkommt. Und in der heutigen Gesellschaft sieht es ja eigentlich nicht anders aus. Die Dinge, die uns antreiben, sind nach wie vor Macht, Erfolg, Sex, Geld, Status und so diese Kerndinge. Das heißt, wir schmeißen uns nicht mehr sprichwörtlich vor Ishtar auf die Knie. Aber was tun wir nicht alles, um diese Dinge zu bekommen? Das hat sich ja nicht geändert. Und meistens ist es uns wichtiger, diese Dinge zu verfolgen, als ein Leben zu führen, das nah bei Gott ist und das ihm Genüge tut oder das seinen Prinzipien entspricht. Und deswegen sagt Paulus, dass wir Göttern dienen. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, dass wir den schwachen und armseligen Mächten dieser Welt gedient haben. Was genau bedeutet das? Also er bezieht sich damit auf die Grundregeln, die es in den verschiedenen Kulturen und Gesellschaften gibt. Also zum Beispiel gibt es Kulturen, in denen Frauen Kinder haben müssen, am besten ganz viele, sonst sind sie keine echten Frauen und sind ihrer Rolle nicht gerecht. Aber das heißt ja auch, wenn sie das nicht können oder aus irgendeinem Grund nicht wollen, dann sind sie halt keine echte Frau. Und wenn sie aber eine echte Frau sein wollen, müssen sie das machen, also haben sie keine echte Freiheit und müssen diesem Grundsatz folgen, wenn sie wollen, dass sie nicht schief angeschaut werden. Und es gibt auch andere Sachen, zum Beispiel Männer, die nicht den Beruf wählen können, den sie wollen. Also wenn sie zum Beispiel Künstler werden möchten, weil sie wirklich eine Leidenschaft und eine Begabung dafür haben, aber ihnen gesagt wird, dass das keinen Sinn macht, weil die müssen ja irgendwann ihre Familie versorgen können und dann sollen sie doch lieber was Gescheites lernen, in Anführungszeichen. Also ich glaube, das gibt es sogar heute noch manchmal, auch bei uns. Und diese Einengungen und diese Regeln, die eigentlich nur in der Gesellschaft sind, die kommen nicht von Gott. Und genau davon spricht Paulus. Wann immer wir meinen, Dinge tun zu müssen, um Gott oder Menschen zu gefallen, um irgendwo uns anzupassen, dann sind wir nicht frei. Dann drittens, wir versuchen Gottes Gunst zu gewinnen. Kennt ihr das, wenn man manchmal als Kind gedacht hat, dass wenn man besonders lieb ist, dann kann man vielleicht was von seinen Eltern bekommen. Also man hat so eine Idee, man möchte unbedingt ein neues Fahrrad, also versucht man jetzt ganz lieb zu sein und dann werden sie es einem ja hoffentlich geben. Oder man fragt dann, wenn man denkt, okay, die sind gerade gut drauf, jetzt kann ich ja mal meinen Wunsch hier loslassen. Ich bin jetzt nicht hier, um zu sagen, dass das falsch ist. Also man darf auch ein bisschen klug sein. Aber es ist definitiv falsch, wenn man das bei Gott machen will. Ja, da liegt das Problem. Weil bei Gott können wir nicht durch unsere Taten, sei es gute oder schlechte Taten, noch irgendwas verändern. Er liebt uns einfach so, wie wir sind. Und da können wir dann nicht noch irgendwas drehen. Oder wir müssen auch nicht irgendwas drehen. Also das geht ja in beide Richtungen. Man denkt, man kann manipulieren oder man hat Angst und macht es deswegen. Und da sagt Paulus eben, dass es komplett daneben ist, weil man kann an seiner Liebe nichts verändern, egal was man tut. Das ist es also, was er damit meint, wenn er sagt, Sklave der Welt zu sein oder was er damit meint, wenn er sagt, dass der Philipp unter Vormündern steht. Und dann ist ja endlich dieser große Moment gekommen. Jesus hat die Geschichte verändert und jetzt fängt das Leben in der Freiheit an. Wenn wir mit Jesus leben und ihn in uns haben, dann brauchen wir nicht mehr diese Dinge aus den drei Kategorien, die ich gerade erklärt habe, machen. Also wir müssen dann nicht mehr dem Erfolg nachjagen oder der Kultur angepasst sein oder Gott irgendwie versuchen zu manipulieren. Und für viele Menschen ist aber der Sinn von Religion nicht so klar und vielleicht sitzt du auch gerade hier und fragst dich, warum muss das unbedingt Jesus sein? Warum sandte Gott seinen Sohn? Also was hat es denn damit zu tun? Warum kann es nicht was anderes sein? Aber Jesus sagt eben von sich selbst, dass er der einzige Weg in die Freiheit ist. Nämlich Gott sandte seinen Sohn, um alle zu befreien. Und da steht ganz klar, dass es durch ihn passieren soll. Und das ist einfach so ein Anspruch, den er von sich selbst erhebt und mit dem man sich dann auseinandersetzen muss. Ist es dann so, dass Freiheit etwas ist, wonach du dich sehnst? Fühlst du dich von Dingen in der Kultur oder in der Gesellschaft gefangen? Oder versuchst du immer noch, Gottes Gunst zu gewinnen? Hast du da noch sowas in dir? Die gute Nachricht der christlichen Botschaft ist, dass es eine Quelle gibt, die alle Sehnsüchte stillt. Und diese Quelle ist eben Jesus. Das ist dieser Anspruch. Und wir werden nachher beim Abendmahl einen Moment haben, in dem du die Gelegenheit haben wirst, das, was Jesus verspricht, und ihn als selbst einfach in Anspruch zu nehmen. Genau, das Interessante ist ja, dass Paulus den Galatern vorwirft, Sklaven der Welt zu sein, aber er schreibt den Brief ja an Leute, die eigentlich schon den Schritt in die Freiheit gemacht haben, die keine Sklaven mehr sind, sondern die rechtmäßigen Erben. Aber aus irgendeinem Grund verhalten sie sich scheinbar trotzdem wieder wie Sklaven. Deswegen sagt er denen ja, warum nur geht ihr wieder zurück in eure alten Wege? Und warum macht ihr wieder diese Sachen aus den drei Kategorien? Das ist ja so, wie wenn Philipp, der jetzt 18 ist, sagen würde, ja, also hier, das Testament ist ja super toll, da steht drin, dass mir alles gehört, aber ich glaube das nicht, ich gehe doch lieber irgendwo arbeiten für einen Mindestlohn oder so. Also, ein bisschen komisch. Und das ist genau so, wie wenn wir sagen, ja, wir leben mit Jesus, wir wissen theoretisch alles, was er uns verspricht in seinem Testament, in Anführungszeichen, also dass wir die Erben sind von allen Versprechen, die Gott uns macht, und dass wir jetzt schon, weil das manchmal wird uns ja vorgeworfen, dass man immer nur von danach redet, wenn man schon tot ist, dass dann alles gut wird, aber das ist ja nicht so. Wir dürfen auch jetzt schon Gottes Frieden erfahren. Und wir müssen der Welt und allem, was die Welt mit sich bringt, nicht mehr ausgeliefert sein. Und wir müssen auch uns selbst nicht mehr ausgeliefert sein. Wir können in einer anderen Realität leben, die von Jesus bestimmt wird. Und wenn man das theoretisch annimmt, aber dann praktisch doch so lebt wie vorher, dann ist es nicht Freiheit. Und es ist nicht das, was Gott für uns bestimmt hat. Genauso wenig wie der Vater von Philipp gedacht hat, ja, wenn der dann endlich volljährig ist, dann soll er weitermachen wie vorher. Also, da hätte das ja alles nichts gebracht. Aber das kommt ja ganz oft dazu, dass selbst wenn man den Schritt in die Freiheit gemacht hat, dann ist es vielleicht 2 Wochen richtig toll und man schwebt auf Wolke 7, aber dann kommt das Leben und der Alltag holt einen wieder ein. Und dann sind wir wie dieser Raucher, der mit dem Rauchen erfolgreich aufgehört hat, aber dann fängt die Durchhaltephase an. Dann geht es darum, standhaft zu bleiben. Weil wir haben ja noch diese ganzen Angewohnheiten von dem Leben als Sklave in der Welt. Und das geht ja noch viel tiefer, das sind nicht nur Angewohnheiten, sondern das ist eine ganz andere Realität, in der man gelebt hat. Deswegen erklärt Paulus den Galatern auch nochmal, wo sie herkommen und wie sie durch Jesus in die Freiheit gekommen sind, weil das nämlich bei dieser Frage hilft. Also er schreibt es nicht, um ihnen Vorwürfe zu machen, ihr seid ja so doof, wieso habt ihr es nicht gerafft, was macht ihr jetzt, sondern er hilft ihnen damals und auch uns heute dann auf die Spur zu dieser Frage, warum macht man dann wieder Sachen, obwohl man das eigentlich nicht mehr müsste. Wenn wir nämlich lange Sklaven dieser Welt waren und wenn wir immer dafür gelebt haben, der oder die Beste zu sein, wenn wir auch viel Anerkennung bekommen haben oder immer ganz toll ausgesehen haben und uns deswegen alle mögen, dann müssen wir erstmal gucken, okay, was mache ich dann jetzt, wenn ich das nicht mehr tue wie vorher? Was hat es mit meinem Charakter gemacht? Mit meinen Beziehungen, wie habe ich mich Leuten gegenüber verhalten und wie lebe ich jetzt in dieser neuen Freiheit? Das weiß man ja dann nicht automatisch. Und bei mir selber sieht es zum Beispiel so aus, dass ich einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe. Wenn ich irgendwas gerecht finde, dann will ich darauf beharren und das einfordern. Und wenn ich irgendwas ungerecht finde, dann will ich wirklich alles tun, um das zu ändern. Ich kann das dann nicht aushalten. Und an sich ist es ja nicht schlecht, einen Gerechtigkeitssinn zu haben, aber das Problem ist, dass ich ja gar nicht immer ganz genau weiß, was gerecht und ungerecht ist. Manchmal kennt man nur so die Geschichte von einer Seite oder ist durch seine eigene Lebenserfahrung beeinflusst. Also wenn man gewisse Dinge erlebt hat, dann sympathisiert man ja auch immer mit den Leuten, die sowas Ähnliches erlebt haben. Und oft sehe ich einfach gar nicht die ganze Komplexität von der Situation. Und dazu kommt halt auch noch, weil ja Gerechtigkeit so wichtig für mich ist und weil ich denke, dass ich das machen kann oder Gerechtigkeit schaffen kann, muss ich dann aber auch nach jeder Entscheidung, die ich irgendwie getroffen habe, muss ich mich noch 10-mal, manchmal auch jahrelang, je nachdem, wenn es wirklich ein großes Ding ist, frage ich mich noch jahrelang, war das jetzt richtig? Weil ich verlange mir das ja ab, das richtig gemacht zu haben. Sonst könnte ich ja nicht weitermachen oder sonst könnte ich mich selbst nicht mehr annehmen. Und das ist das, wenn dann Jesus da reinkommt und ich in seine Realität eintrete, dann weiß ich, dass es eigentlich gar nicht mein Job ist, sondern Gott ist derjenige, der die perfekte Perspektive hat. Ich muss nicht für Gerechtigkeit sorgen, sondern das macht ja er. Ich muss einfach meine Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen treffen. Aber diesen Gerechtigkeitsanspruch habe ich gar nicht. Das ist dann zwar im Moment eine Befreiung, aber dann kommen wir in diese Standhaftigkeit, weil das wird ja jedes Mal, wenn eine Situation kommt, dann wird es wieder schwer für mich, da nicht so zu machen, wie ich eigentlich denke und dem Drang nachzugeben, sondern dann muss ich ja erstmal sagen können, okay, theoretisch glaube ich ja, dass Gott das im Griff hat und dass ihm Gerechtigkeit auch wichtig ist. Und was mache ich jetzt? Dann muss ich da ja drauf vertrauen. Wenn ich da nicht drauf vertraue, dann werde ich gleich wieder durch die Decke gehen und was weiß ich was alles. Und das ist bei uns allen so. Egal, was wir bisher gemacht haben, um uns auszufüllen, brauchen wir das mit Jesus nicht. Aber mit diesem Schritt in die Freiheit fängt aber auch erst alles an. Wir leben dann in einer Realität, die überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem Alten. Da kommen Dinge, die wir vorher nie gekannt haben und Entscheidungen müssen wir ganz anders treffen als vorher. Und wie ihr gemerkt habt, hat die neue Realität dieser Freiheit ganz viel mit Vertrauen zu tun, anstatt mit Selbstversorgung oder selbst irgendwas schaffen. Das haben wir hier. Also wir sind dann nicht mehr Sklaven, sondern wir sind die Erben und wir dürfen auch so leben. Aber das heißt auch, dass wir dann ganz konkret wirklich in einer anderen Realität leben und nicht mehr uns alle Dinge selber holen müssen, sondern darauf vertrauen, dass Gott das im Griff hat und dass er das auch richtig machen wird. Und dann stellt sich uns die Frage aller Fragen, warum sollten wir denn Gott vertrauen? Warum? Oder wie kann ich denn Gott vertrauen? Weil da hat ja jeder seine eigene Geschichte. Ich habe da versucht, das ein bisschen wiederzugeben, weil für die einen ist es einfach so eine Frage, warum sollte ich jetzt mein Leben Gott in die Hände geben? Macht doch gar keinen Sinn. Und für andere ist es eher, nach allem, was ich erlebt habe, kann ich Gott nicht vertrauen. Das macht mich sauer oder traurig. Und genau das war Paulus auch bewusst. Und deswegen hat er uns im Vers 6 gesagt, warum wir Gott vertrauen können. Weil nämlich in dieser neuen Realität, mit der neuen Identität auch, möchte Gott sich uns als Papa einfach vorstellen. Und durch Jesus kommt nämlich der Heilige Geist in unsere Herzen. Das heißt, dass Gott selbst in uns wohnt und uns alles neu erklärt. Dadurch können wir sehen und verstehen, dass Gott nicht so ist, wie wir ihn uns mit unserer menschlichen Vorstellungskraft vorstellen. Weil man stellt ihn sich ja automatisch irgendwie so vor, wie etwas, wo man denkt, okay, vielleicht die Eltern oder eine Autoritätsperson oder irgendwas, was man bei anderen Religionen gesehen hat. Das projiziert man dann auf Gott und versucht es halt so gut man das kann, mit seinem menschlichen Geist irgendwie sich so ein Bild zu schustern. Aber egal, wie man das macht, bleibt es ja immer von dem menschlichen Geist ausgedacht und kann deswegen nicht so ganz genau zutreffen. Deswegen zeigt uns Gott durch seinen Geist selber, wie er wirklich ist. Deswegen war auch Jesus auf der Erde, dass wir sehen können, wie Gott wirklich ist. Nämlich ein Papa. Genauso wie Philipps Vater alles von langer Hand perfekt für ihn geplant hat, sodass er im richtigen Moment sein Erbe antreten kann. Genauso und halt noch viel größer ist Gottes Vaterliebe für uns und auch sein Plan ist so perfekt für uns. Deswegen können wir aufhören, für unsere eigene Erfüllung zu sorgen, für unsere Bestätigung zu sorgen und wir können entdecken, was es bedeutet, im Vertrauen zu leben. Und um darin standhaft zu bleiben, muss man einfach mal losgehen mit Jesus. Genauso wie Philipp Schritt für Schritt entdecken wird, was es bedeutet, den Reichtum seines Vaters eigenhändig zu managen, genauso werden wir erfahren, was es bedeutet, durch das Vertrauen in dieser neuen Realität mit Jesus zu leben. Und dafür sind zwei Dinge wichtig. Sich selber erstmal genau unter die Lupe nehmen. Schaut euch also an, wo ihr gerade steht. Einige von euch haben schon den Schritt in die Freiheit getan. Wann war das und wie habt ihr seitdem weitergemacht? Habt ihr wirklich dann auch in einer neuen Realität gelebt? Überprüft einfach euer Verhalten mal heute, in den nächsten Wochen, ob ihr da nicht auch wieder Sachen von diesen drei Kategorien findet. Das macht man ja nicht absichtlich, sondern das kommt einfach wieder so überein. Und das sind dann halt genau die Sachen, wo man dann aber konkret was ändern kann, um wieder zur Freiheit zurückzukommen und in der Freiheit weiterzuleben. Und zweitens, mutige Schritte tun. Bleib da nicht stehen, sondern geh einfach mit Jesus weiter. Verlass dich auf seine Versprechen und probier sie aus. Ihr könnt auch einfach zu ihm sagen, ja, hey, früher hätte ich so gemacht, Jetzt will ich aber mal gucken, was du kannst. Du hast ja dir versprochen, dass du theoretisch für Gerechtigkeit sorgst oder für mich sorgst. Und dann testet es einfach aus. Er wird euch nicht hängen lassen. Also, das ist es dann. Dann werdet ihr rausfinden, was es bedeutet, Gott nicht gefallen zu müssen, sondern eine echte Beziehung mit ihm zu haben, die auf Vertrauen basiert, wo ihr mit ihm redet und wo er auch antwortet. Aber genau das ist auch das Schwierige, dieses Vertrauen. Und das ist oft das, wo wir dran scheitern, weil man will nicht so gerne loslassen und Dinge aus der Hand geben. Und da möchten wir euch jetzt eine Minute oder zwei geben, wo ihr einfach Zeit habt, um darüber nachzudenken und dann auch mit Jesus darüber zu reden, ihm vielleicht zu sagen, ja, wo ihr gerade steht. Vielleicht sind euch ein paar Dinge eingefallen schon, wo ihr immer so macht wie früher oder wo ihr nicht vertrauen könnt. Da habt ihr jetzt einfach die Zeit, darüber nachzudenken. Und in dem Programmheft sind auch Gebete geschrieben. Da könnt ihr auch reinschauen, falls ihr nicht so genau wisst, wie ihr das dann machen sollt. Die Marie wird uns so lange ein bisschen was spielen.